grüße euch heute Morgen und ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf in Kirchheim. Ich war jetzt echt schon ein paar Wochen lang nicht mehr da, war unterwegs. Und ich freue mich, euch eine Predigt zu bringen über echt einen spannenden Bibeltext. Er steht im 3. Mose. Meine Mutter hat immer gesagt, geht, ach, fang die Bibel nicht von vornherein an zum Lesen, spätestens im 3. Mose, wo lauter Vorschriften kommen, wirst du es wahrscheinlich die Bibel zusammenpacken, in der Ecke legen und nicht mehr aufmachen. Aber jetzt musste ich ja in meinem theologischen Kurs, den ich da mache, muss ich genau über einen Text im 3. Mose musste ich eine Ausarbeitung schreiben und irgendwie hat es mir der Text dann schon angetan. Also ich bin gespannt, was ihr sagt nachher. Ein älterer Mann kommt zur Türe herein. Langsam, zitternd und mit einer Träne im Auge zieht er seinen Ehering vom Finger, legt ihn bedächtig auf die Theke und fragt, was er denn wert sei. Er würde gerne Blumen kaufen für das Grab seiner Frau, wie er es jede Woche macht seit ihrem Tod. Normalerweise kommt er mit seiner Rente gerade so hin. Er ist sehr sparsam und oft streckt er am Monatsende die Suppe über ein paar Tage. Aber diesen Monat hat's einfach nicht gereicht. Sein Versprechen aber, dass er seiner Frau jede Woche frische Blumen aufs Grab bringt, wird er nicht brechen. Eine Frau kommt mit ihren 3 Kindern in den Raum. Die Kleinste lutscht an einem Eis. Die Frau legt ein Spielzeug ihrer Kleinsten auf die Theke und bittet darum, 40 Euro zu bekommen, damit der Große seine Handyschulden bezahlen kann. Sie ist alleinerziehend und der Vater hat mal wieder seine Unterhaltszahlungen nicht überwiesen. Und dann kommt Franz in den Geschäftsraum, in dem zwischen den Kunden und den Angestellten Panzerglasscheiben montiert sind. Franz hatte früher ein Gipsergeschäft. Es hat ihm sehr viel Spaß gemacht, seiner Kundschaft die Häuser schön zu gestalten. Mit sehr viel Liebe hat er den Stuck aufgetragen und es entstanden wunderschöne Fassaden. Aber dann kam dieser Großauftrag. Es war viel Arbeit und befreundete Gipser haben ihm geholfen. Sie alle machten ihre Arbeit ordentlich, doch der Kunde zahlte einfach nicht. So verging Woche um Woche, Monat um Monat, bis die Banken ihm den Geldhahn zudrehten und er völlig überschuldet Konkurs anmelden musste. Heute lebt Franz auf der Straße, bringt immer wieder die eine wertvolle Münze, die ihm aus seinem früheren Leben noch geblieben ist, um ein bisschen Geld zur Überbrückung auszulösen. Geschichten, die ein Pfandleiher erzählt. Schicksale, wie es sie schon vor 3.500 Jahren gab, als dieser Bibeltext entstand. Ich lese aus 3. Mose 25, die Verse 25 bis 38. Wenn dein Bruder neben dir verarmt und etwas von seiner Habe verkauft, so soll sein nächster Verwandter als Löser kommen und einlösen, was sein Bruder verkauft hat. Wenn aber jemand keinen Löser hat und selbst so viel aufbringen kann, um es einzulösen, so soll er die Jahre abrechnen, seitdem er es verkauft hat, und dem Käufer zurückgeben, was noch übrig ist, und so wieder zu seinem Einkommen kommen, zu seinem Eigentum kommen. Kann er aber nicht so viel aufbringen, um es ihm zurückzuzahlen, so soll das, was er verkauft hat, bis zum Halljahr, also dem Jubeljahr, in der Hand des Käufers bleiben. Dann soll es frei werden und er wieder zu seinem Eigentum kommen. Wer ein Wohnhaus in einer Stadt mit Mauern verkauft, der hat nach dem Verkauf ein ganzes Jahr Frist, um es wieder einzulösen. Das soll die Zeit sein, in der er es einlösen kann. Wenn er es nicht einlöst, bevor das ganze Jahr um ist, dann soll der Käufer und seine Nachkommen das Haus in der ummauerten Stadt für immer behalten. Und es soll im Halljahr nicht frei werden. Ist es aber ein Haus auf dem Dorf, um das keine Mauer ist, dann soll man es dem Felde des Landes gleichrechnen. Und es soll eingelöst werden können und im Halljahr frei werden. Die Städte der Leviten aber, nämlich die Häuser in den Städten, die ihnen gehören, können von den Leviten jederzeit eingelöst werden. Wenn jemand etwas von den Leviten erwirbt, dann soll das verkaufte Haus und die Stadt, die ihnen gehört, im Halljahr frei werden. Denn die Häuser in den Städten der Leviten sind ihr Besitz unter den Kindern Israels. Aber das Weideland vor ihren Städten soll man nicht verkaufen, denn das ist ihr Eigentum für immer. Wenn dein Bruder neben dir verarmt und neben dir nicht mehr bestehen kann, so sollst du ihm helfen, damit er wie ein Fremder oder Gast neben dir leben kann. Du sollst weder Zinsen noch Wucher von ihm nehmen, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, damit dein Bruder neben dir leben kann. Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen und ihm deine Speise nicht auf Wucher geben. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, um euch das Land Kanaan zu geben und um euer Gott zu sein. Es ist ein Bibeltext, der uns wahrscheinlich nicht so bekannt ist, wahrscheinlich nicht so geläufig. Gott hat diese Worte Mose in der Wüste gesagt. Als es darum ging, dem aus der Gefangenschaft aus Ägypten herausgeführten Volk Israel eine Ordnung zu geben. für ein gemeinsames Miteinander. Sie hatten ja kein Parlament, keine gewählten Volksvertreter, die mit Hilfe von Gesetzen das Volk regieren konnten. Auch spielte sich Mose nicht als Alleinherrscher auf und führte das Volk nach seinem Kopf. Nein, Gott führte auf das Flehen des Volkes hin die Israeliten. Sie waren es, die zu Gott gerufen haben in der Gefangenschaft, und Gott hat sich erbarmt und hat sie herausgeführt. Gott bot an, für sie zu sorgen, wenn sie sich an seine Ordnungen halten. Und was man an dem Gesetzestext, finde ich, sehr schnell erkennt, ist, dass Gott sich nicht als Diktator aufspielt, der Gesetze zu seinen Gunsten erlässt und die Menschen darunter leiden lässt, sondern es fällt auf, dass Gott den Einzelnen sieht und dass der Einzelne Gott wichtig ist und es Gottes Willen ist, dass ihm geholfen wird. Wie ist jetzt aber der Gesetzestext zu verstehen, der, wie alle Gesetzestexte für Laien, relativ schwer und ermüdend zu lesen ist? An dem hat sich leider in den letzten 3.500 Jahren auch nichts verändert. Letzte Woche war ich in Weilheim und dort ist ja der Friedrich Haberstroh in der Gemeinde, der ist ja Amtsgerichtsleiter in Reutlingen, glaube ich, wenn ich es recht weiß. Der ist nach dem Gottesdienst gekommen und hat gesagt, ja, wieso, ist doch alles ganz klar. Ja, ich meine, der ist ja auch Profi. Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seiner Habe verkauft, so soll es ein Löser aus der Verwandtschaft zurückkaufen. Oder aber der Bruder selbst, wenn er finanziell wieder Boden unter die Füßen bekommen hat. Unter dem Wort Löser steckt auch unser bekanntes Wort des Erlösers dahinter. Und Erlöser ist für uns Jesus, der uns quasi am Kreuz freigekauft hat. Die Assoziation, die dürfen wir gerne haben, wenn wir hier das Wort Löser sehen. Findet sich kein Löser und schafft es der Bruder nicht, den verkauften Besitz zurückzukaufen, so soll ihm der Besitz spätestens im Halljahr, das ist das Erlassjahr, das alle 50 Jahre gibt, dass es alle 50 Jahre gibt, soll er dann alles wieder zurückgeben. Es soll wieder an den ursprünglichen Besitzer zurückfallen. Unterstrichen wird dieser Vorgang mit einer Formel, wie der Wert dieses Besitzes berechnet werden kann. Je mehr Jahre also zwischen dem Kauf des Grundstücks und dem Erlassjahr war, umso wertvoller war praktisch das Grundstück. Man hat also nicht den Acker verkauft, sondern man hat quasi die Anzahl der Ernten verkauft. Im einen Fall waren es vielleicht 49 Ernten, im anderen Fall waren es vielleicht nur noch 5 Ernten bis zum Erlassjahr. So hat sich der Wert letztlich ergeben. Bei einem Pfandleiher heute läuft es so ähnlich ab. Menschen, die in Not geraten sind, geben ein Pfand ab, ein Teil ihres Besitzes, und bekommen dafür zeitlich befristet den aktuellen Verkehrswert in bar ausbezahlt. Bringen sie innerhalb der Frist dieses Geld zuzüglich der vereinbarten Gebühren zurück, können Sie Ihr Pfand wieder auslösen. Wird die Rückgabefrist jedoch überschritten, dann darf der Pfandleiher das Pfand verkaufen, um nicht auf seine Kosten sitzen zu bleiben. Wo früher also der Überbrückungskreditgeber von den Ernten auf dem beliehenen Grundbesitz lebte, lebt ein Pfandleiher heute von den vorgeschriebenen bzw. von den ausgehandelten Gebühren. Damit ist also in unserer heutigen Zeit, bis auf die Regel, dass der Besitz im Erlass ja wieder an den ursprünglichen Besitzer zurückfällt, ja eigentlich alles im Sinne Gottes geregelt. Haben wir gut gemacht. Oder nicht? Es ist natürlich genau die Regel, dass der verkaufte Besitz automatisch wieder an den in Not geratenen Menschen zurückfällt, der Punkt, der mir an diesem Bibeltext wichtig geworden ist und den ich euch heute Morgen als Gedanke weitergeben möchte. Was ermöglicht es denn, wenn man seinen in der Not verkauften Besitz wieder zurückerhält? In unserem Text geht es um fruchtbares Land. Fruchtbares Land ist natürlich die Lebensgrundlage für Menschen, die wie das Volk Israels damals von Ackerbau und Viehzucht lebten. Die Regel Gottes besagt also, dass einem Menschen, der in Not gerät und der sich nicht anders zu helfen weiß, als auf einen Teil seiner Existenzgrundlage zu verzichten, Erlösung von seiner Not zusteht und er seine Existenzgrundlage wieder in vollem Umfang zurückerhält. Der Besitz ist nicht für alle Zeit weg. Die Verarmung dauert nicht auf ewig und selbst wenn es demjenigen, der verkaufen musste, selber nichts mehr bringt, weil er vielleicht alt geworden ist, so bleibt aber die Lebensgrundlage für seine Kinder erhalten. Es gibt also keine Besitzverschiebungen auf Generationen hinaus. Das passt so gar nicht zu unserem Wirtschaftssystem. Und warum ist Gott diese Regel, die wir heute nicht mehr einhalten, so wichtig? Das teilt uns der Vers 23 mit, der unserem Bibeltext vorangestellt ist. Ich lese: Darum sollt ihr das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir. Und ihr seid Fremde und Gäste bei mir. Gott stellt hier also ganz klar, dass ihm das Land gehört. Er ist unser Schöpfer. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das bekennen wir in unserem Glaubensbekenntnis. Er ist derjenige, der uns unsere Grundlage zum Leben gegeben hat. Er ist der, dem alles gehört. Und er ist der, der das alles uns zur Verfügung stellt. Für ein paar Jahre. Für diese Jahre, in denen wir als Menschen in seiner Schöpfung leben. Und damit nimmt er uns in Verantwortung. Er nimmt uns in Verantwortung, mit seiner Schöpfung in seinem Sinne umzugehen und uns nicht als Besitzer oder Verbraucher oder Ausbeuter aufzuführen, sondern als Gäste, die die Schönheit genießen dürfen, die von den Früchten leben dürfen, die aber seine Schöpfung nur insoweit nutzen dürfen, als es für Gäste angemessen ist. Er nimmt uns aber auch in Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber, unseren Brüdern und unseren Schwestern neben uns. Wenn sie neben uns verarmen, so darf uns das nicht unberührt lassen. Wir nehmen entweder die Position desjenigen ein, der Besitz kauft, also den in Not geratenen finanziell oder anderweitig hilft, oder wir nehmen die Position des Lösers ein, der für seine Verwandten eintritt und Besitz wieder zurückkauft. In beiden Fällen ist es praktisch unsere Aufgabe, Rücklagen zu bilden, damit wir in der Not einspringen und helfen können. Wie können jetzt solche Rücklagen aussehen? Es kann echtes, hartes Geld sein, das wir in Not geratenen geben. In Form von Kredit, vergünstigter Miete, Startkapital oder ähnliches. In dem Wissen, auch wir haben das Geld eigentlich nur geliehen bekommen. Es kann aber auch Zeit sein, die wir für in Not geratene Menschen einsetzen. Wenn aber unser Terminkalender ständig überquillt vor lauter Aktivitäten, dann wäre es vielleicht angebracht, zeitliche Rücklagen zu bilden, Freiräume im Terminkalender zu schaffen, damit wir Zeit für Gespräche und Dienste an unseren Brüdern und Schwestern haben. Denn auch uns Zeit hier auf Erden haben wir uns nicht verdient, sondern sie wird uns von Gott geschenkt. Und es kommt darauf an, wie wir sie einsetzen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang an den Vers 36 erinnern. Dort lesen wir: Du sollst weder Zinsen noch Wucher. Wucher ist Aufschlag. Also Wucher ist für uns eigentlich ein negativ besetztes Wort. Aufschlag ist irgendwie für uns normal. Du sollst weder Zinsen noch Aufschlag von ihm nehmen, sondern sollst dich von deinem Gott fürchten, damit dein Bruder neben dir leben kann. Damit dein Bruder, damit deine Schwester neben dir leben kann. Häng mir das noch im Blick. Häng mir in unserer Gesellschaft, die so sehr den Individualismus und den Egozentrismus hervorhebt, häng mir da noch den Bruder oder die Schwester im Blick. Häng mir den einsamen Witwer im Blick, der jede Woche auf das Grab seiner Frau frische Blumen stellt und für den diese Ausgabe in manchen Monaten schon existenzbedrohend ist. Häng mir die alleinerziehende Mutter im Blick, die von ihrem Ex-Mann finanziell gegängelt wird. Häng mir den Obdachlosen im Blick, der in seinem früheren Leben unser Haus so schön verputzt hat. Wofür sparen wir? Wofür geben wir unser Geld aus? Und wofür nicht? Wofür investieren wir Zeit? Wofür lassen wir uns von anderen unseren Terminkalender füllen? Und für was haben wir keine Zeit mehr? Und Was für eine Gegenleistung erwarten wir, wenn wir jemand geholfen haben? Reicht uns ein einfaches Dankeschön? Sollte der andere gegenüber schon uns unendliche Dankbarkeit zeigen? Oder sind wir gar verletzt, wenn kein Danke zurückkommt? Und lassen wir es denjenigen spüren, dem wir geholfen haben, dass wir über seine Undankbarkeit verletzt sind? Oder sind wir etwa anderen Bedürftigen gegenüber weniger hilfsbereit, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben mit undankbaren Leuten? Dieser Text im 3. Mose 25 will uns heute sagen, dass alles, was uns in unserem Leben zur Verfügung steht, seien es äußerliche Mittel oder innere Eigenschaften und Begabungen oder unser arbeitsfähiger Körper, den wir natürlich auch pflegen müssen, das ist dann unsere Aufgabe, aber den Körper haben wir von Gott bekommen, ist es uns klar, dass wir alles von Gott als Leihgabe zur Verfügung gestellt wird. Dass wir es nutzen, nicht, dass wir es besitzen. Dass wir davon leben und damit wir Menschen, die in Not geraten, helfen können. Und zwar ohne dabei eine Gegenleistung, einen Zins oder einen Aufschlag oder unendliche Dankbarkeit zu erwarten. Ich wünsche euch Mut und Kraft, das anzugehen, was euch jetzt gerade im Kopf herumgeht, was ihr jetzt gerade in eurem Herzen bewegt. Amen.